RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Die Zukunft der Natur, die uns umgibt, wird auf internationalen Konferenzen behandelt. Ist doch richtig, oder? Wie auf der Weltnaturkonferenz in Montreal, der sogenannten COP15. Da ist doch das Thema viel zu groß, als dass das bei uns an den Abendbrottisch passte. Oder vielleicht nicht. Professor Dr. Anja Lindstetter ist Professorin für Biodiversitätsforschung und spezielle Botanik an der Universität Potsdam. Und um die Verbindung zum Abendbrottisch herzustellen, was könnten wir alle Einzelne mit der Zukunft der Weltnatur zu tun haben? Unser gefährlicher Gedanke heute: Ein gepflegter Rasen ist eine ökologische Katastrophe im Kleinformat.
Eigentlich muss die Naturverbundenheit wieder gestärkt werden in unserer Gesellschaft, damit wir tatsächlich die Biodiversitätskrise als das wahrnehmen, was sie ist, nämlich die schlimmste Krise, die wir auf unserer Erde jemals hatten.
Professor Dr. Anja Lindstetter hat Biologie in Hamburg studiert, hat sich in Köln wie in Cambridge promoviert und habilitierte an der Universität Köln. Dort beschäftigte sie sich mit der Frage, wie die Vegetation in Trockengebieten auf globale Veränderungen reagiert. Da, wo Friedrich der Große Orangen züchten ließ, da ist sie heute Direktorin. Frau Professor Lindstetter ist die Chefin des Botanischen Gartens am Schloss Sanssouci. Unser gefährlicher Gedanke heute: Ein gepflegter Rasen ist eine ökologische Katastrophe im Kleinformat. Das ist nichts, was man als Akademikerin von Weltrang einfach mal so in die Welt tun würde. Deswegen ist das unser gefährlicher Gedanke. Aber Frau Professor Lindstetter, was mich vor allen Dingen erstmal interessiert, Sie sind ja Savannenspezialistin.
Das ist richtig, ja.
Ich durfte schon mal in dem sein, was ich als Savanne wahrgenommen habe, in Uganda, in Kenia. Und das heißt, ich stelle mir jetzt vor, da sind dann Büsche, da ist hohes Gras, da riecht es nach Erde, nach diesem warmen Gras, nach ganz anderen Aromen, die man nicht zuordnen kann. Überall kruschelt und raschelt. Irgendwo ist ein Baum, unter dem Löwe, aber auch eine Hyäne ausruhen kann. Ist das schon Savanne oder habe ich da merkwürdige Vorstellungen?
Nein, so als Prinzip, Ökosystem haben Sie das schon ganz gut beschrieben. Vor allen Dingen, dass Sie das hohe Gras erwähnt haben und die einzelnen Bäume. Das ist nämlich genau das, was eine Savanne kennzeichnet. Das ist ein subtropisches Ökosystem normalerweise, wo es zu trocken ist für einen geschlossenen Wald. Das heißt, die Bäume stehen einzeln, die Baumkronen stoßen nicht aneinander. Die stoßen aber schon aneinander, die Bäume, nicht mit ihren Wurzeln. Das heißt, wir haben ein offenes Baumdach und wir haben eine geschlossene Grasdecke. Und dazwischen haben wir eben ganz viele Tiere, die von dem Gras vor allen Dingen leben, aber auch von den Blättern der Bäume.
Wenn Leute in unserem Alter sind, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre geboren, haben wir das Recht, dass wir uns als Mitte, Ende 30 immer vorstellen, hat mir ein Freund gesagt. Also wir sind beide Mitte, Ende 30. Trotzdem konnten Sie vor 25 Jahren beginnen, in einer der trockensten Gegenden der Welt zu forschen. Sie haben sich die Namib-Wüste ausgesucht in Namibia.
Die Randbereiche der Namib-Wüste, da wo die eigentliche Wüste in die Savanne übergeht, also wo es schon ein bisschen feuchter ist, das ist ein semiarides Gebiet, also schon ein Trockengebiet, aber nicht mehr so wüstenhaft wie die eigentliche Namib-Wüste. Ja, das habe ich mir ausgesucht als ein Ökosystem, das ich gerne verstehen wollte als Ökologin. Und Trockengebiete galten damals als relativ leicht zu verstehende Ökosysteme, weil sie eben so stark durch diesen Wassermangel geprägt sind. Und ich dachte, fangen wir doch mal mit etwas Leichterem an. Und abgesehen davon sind Trockengebiete eben auch ein wunderbarer Forschungsgegenstand, weil man dort eben auch in entlegene Regionen reisen kann, Feldforschung machen kann, dort zelten kann und nicht von Regen überrascht wird normalerweise, es sei denn, man ist in der Regenzeit unterwegs.
Also das war die Motivation für Sie, zu sagen, ah, das ist sehr interessant da.
Es war für mich die Motivation, dass ich als Ökologin gerne arbeiten wollte, als Vegetationsökologin, dass ich fasziniert war davon, wie ganz verschiedene Prozesse so ein Ökosystem strukturieren, dass man, wenn man einen Blick für ein Ökosystem bekommt, aus Beobachtung von bestimmten Mustern, sage ich mal, Prozesse ableiten kann, dass man sozusagen ein Prozessverständnis entwickelt und weiß, wenn man bestimmte Dinge sieht, zum Beispiel, dass die Grasschicht viel dünner ist, dass die Bäume Schädigungen haben, dann kann man eben Rückschlüsse ziehen darauf, was in diesem Ökosystem vor sich geht, welche bestimmten Treiber, nennen wir das, dieses Ökosystem beeinflussen. Ob das bestimmte Störungen sind, wie Feuer oder Beweidung, was Dürren für eine Rolle spielen. Und diese ganzen Einflussfaktoren sind halt in Trockengebieten, so dachte man damals, besonders leicht. Das hat sich aber inzwischen als Irrglaube herausgestellt. Trockengebiete sind eigentlich sehr komplexe Ökosysteme, eben gerade deswegen, weil sie zusätzlich zu dieser Begrenzung oder Limitierung durch Wasser eben auch dieses sogenannte Störungsregime haben, das ich eben erwähnt habe. Das heißt Feuer und Beweidung durch wilde Tiere, Antilopen, Zebras, kennt ja jeder aus Savannenökosystemen in Afrika, die spielt eben auch eine sehr große Rolle.
Sie haben das ja eingangs gesagt, deswegen, wenn Sie es jetzt so erweitern, wird es automatisch interessanter, weil man eigentlich mit dem Wissen aus dem Bioleistungskurs sagen würde, wie Sie schon geschildert haben, etwas ist trocken, das heißt, es ist wenig Leben da, im Gegensatz beispielsweise jetzt zum tropischen Regenwald, wo es in allen Schichten unterschiedlich feucht ist und wo man sich die unterschiedlichsten Existenzen, Pflanzen und Tiere und so weiter vorstellen kann. Was ist denn, wenn kein Wasser da ist in so einem Trockengebiet, was ist denn da noch los? Also das schaffen noch ein paar Insekten oder ein paar Schlangen oder...
Nein, das Trockengebiet ist ja nicht rund um das Jahr hinweg trocken, sondern es gibt eine Regenzeit und da fallen schon ordentlich Niederschläge. Das heißt, es gibt eine bestimmte Zeit im Jahr, eben die Regenzeit, da wächst und grünt es richtig stark. Das heißt, das ist eine Zeit im Jahr, die können wir vergleichen mit unserem Frühling und unserem Sommer. So produktiv ist es da und so viel Leben gibt es dort auch. Natürlich müssen sowohl die Pflanzen als auch die Tiere das irgendwie schaffen, diese ungünstige Jahreszeit zu überstehen. In der Savanne ist das die Trockenzeit. Wir bei uns haben entsprechend den Winter, wo die Pflanzen eben auch nicht wachsen können. Hier ist es zu kalt, in der Savanne ist es zu trocken. Aber eigentlich sind Pflanzen und Tiere vor ganz ähnliche Herausforderungen gestellt und haben auch ganz spannende Strategien entwickelt, um damit zurechtzukommen. Pflanzen können zum Beispiel in einen Schlafzustand verfallen, entweder als Samen oder als Gräser, einfach nur ganz nah der Oberfläche wachsen. Bäume können ihre Blätter abwerfen und eben nicht nur Insekten, sondern eben auch diese ganzen Wildtiere, die Pflanzenfresser und die Fleischfresser wie Löwen, Hyänen, Leoparden, Geparden, die können eben auch von den Wildtieren noch leben. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr biodiverses System mit einer unglaublichen Vielfalt von Arten, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren.
Auf dieses Stichwort der Biodiversität muss ich gleich noch mit Ihnen zurückkommen. Tatsächlich ist das aber so, dass wenn ich Boulevardjournalist bin und es ist meinetwegen 3 Juliwochen nacheinander heiß, dann kommt immer gleich der Kurzschluss. Dann wird der, wie wir beide wissen, nicht stimmt. Das ist erstmal ein Wetterphänomen und dann kommen auch sofort die Bilder, jetzt wird bei uns alles Wüste. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist selbstverständlich, wissen wir mittlerweile, es ist Klimawandel. Die Temperatur steigt permanent an und diese Phänomene, viele wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen beschäftigen sich schon damit, mit den Auswirkungen. Also wenn wir uns dann unbedingt vergleichen wollen, obwohl wir eine ganz andere Klimaregion sind, wenn wir uns vergleichen wollen mit der Wüste oder der Savanne, in der Sie geforscht haben, was ist denn, wenn es in der Savanne mal ein Jahr nicht regnet? Das hat doch eigentlich erstmal noch nicht solche starken Auswirkungen.
Das stimmt. In der Savanne sind eigentlich alle Organismen gut darauf angepasst, mit so einer einjährigen Dürre zurechtzukommen. Das heißt, da gibt es im Boden normalerweise noch Wasser, auf das die Pflanzen zurückgreifen können. Das heißt, so kurze Dürren, so kurze Verknappungen von Wasser sind eigentlich für Trockengebietsökosysteme kein großes Problem. Das wird erst problematisch, wenn die Dürren dann sehr viel länger dauern und sehr viel intensiver werden.
Bei uns ist das aber ganz anders, weil wir ja hier keine tatsächlichen, also wir haben ja eigentlich keine eingeplanten Trockenphasen, wir leben ja in einem feuchten Klima.
Das ist genau der große Unterschied und das ist genau das Problem, dass gerade bei uns insbesondere die Baumarten eben nicht darauf angepasst sind, im Laufe ihres Lebens mal 2, 3 oder auch 10 heftige Dürren zu überdauern, sondern gerade unsere Hauptbaumarten wie die Buche, die brauchen eigentlich jeden Sommer ausreichende Feuchtigkeit im Boden. Die haben keine Strategie damit zurechtzukommen, dass da plötzlich im Sommer nichts mehr im Boden an Wasser zu finden ist. Die gehen dann wirklich ein oder werden massiv geschädigt.
Da gibt es interessante Untersuchungen schon. Zum Beispiel hat das Umweltministerium des Landes Brandenburg zum Zustand der Rotbuche, über die Buche, das Baum des Jahres 2020, da einen interessanten und natürlich auch niederschmetternden Bericht tatsächlich abgegeben. In Kombination mit weiteren Stressfaktoren nimmt deren Vitalität und damit Überlebensfähigkeit ab. Lange Trockenphasen in Brandenburg 2018 und 2019 haben die Buchen geschädigt und sie anfälliger für Schadorganismen gemacht. Das heißt, hier gibt es bisher keine Strategie. Wie lange dauert denn eine Anpassung, die Anpassung einer Pflanze, wie meinetwegen eines Baums, an andere Bedingungen?
Eine Pflanzenart kann sich eigentlich gar nicht so richtig gut an neue Bedingungen anpassen. Das ist ja eine Art, die sich im Laufe der Evolution über Millionen herausgebildet hat und ihre ganz spezifischen Einschränkungen hat und ihre Optima, unter welchen Umweltbedingungen sie eigentlich gut zurechtkommt und konkurrenzfähig ist. Und die Buche selber kann vielleicht, können vielleicht einzelne Individuen ein wenig damit besser zurechtkommen, wenn sie zum Beispiel in ihrer Jugend schon auch ein bisschen Trockenstress hatten. Aber es ist nicht möglich, über Zeiträume, die für uns als Menschen relevant sind, eine Baumart wirklich angepasst zu bekommen. Das ist einfach nicht möglich. Das Einzige, was tatsächlich geht, ist, dass andere Baumarten, die halt unter anderen Klimabedingungen entstanden sind, zum Beispiel aus den höheren Lagen, Gebirgslagen des Mittelmeerraums, wo wir sowohl eben trockenere Bedingungen, aber auch noch ein bisschen Froststress zum Beispiel haben können, dass solche Baumarten zu uns kommen. Entweder von Natur aus, das kann aber sehr, sehr lange dauern, oder unterstützt durch uns Menschen, zum Beispiel durch Anpflanzung.
Kommen wir nochmal zurück zu der Savanne. Sie haben diesen interessanten Begriff des Trockenstresses eingeführt. Das heißt, die haben Trockenstress so lange, bis es regnet. Das funktioniert aber bei uns nicht, weil bei uns, ich könnte jetzt tatsächlich am Abendbrottisch sitzen und sagen, ja, mein Gott, klar, war im Sommer trocken, aber dann hat es ja im September geregnet. Das reicht dann nicht. Dass wenn es dann wieder regnet, dann ist alles gut.
Sie müssen das unterscheiden, dass die Bäume bei uns ja sowieso schon eine Phase im Jahr haben, wo sie nicht wachsen, nämlich den Winter. Nadelbäume verfallen also in einen vegetativen Zustand, wo sie minimal noch aktiv sind. Laubbäume werfen ihre Blätter normalerweise ab. Wir haben ja fast nur laubwerfende Laubbäume bei uns. Das heißt, die verfallen sowieso in einen Zustand, in dem sie eigentlich nur noch latent leben. Sie können ja einfach gar nicht Photosynthese betreiben in dieser Zeit, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass der Boden gefroren ist und sie deswegen kein Wasser aufnehmen können aus dem Boden, viel zu groß ist. Das ist viel zu riskant. Das heißt, die Bäume sind bei uns tatsächlich auf die Zeit von Frühling bis Herbst angewiesen, auf diese Vegetationsperiode, um zu wachsen. Und wenn dann in dieser Zeit, die ja sowieso schon begrenzt ist auf 8 oder 9 Monate, je nachdem, wo wir sind, dann eben auch noch eingeschränkt wird durch plötzlich Symptome, die wir eigentlich aus der Trockenzeit, also aus der ungünstigen Jahreszeit von Trockengebieten kennen, dann haben die doppelt Stress. Das heißt, für unsere Bäume ist das eben ein Riesenproblem, weil die mitten in der Zeit, wo sie eigentlich darauf angewiesen sind zu wachsen, plötzlich eine Bedingung vorfinden, mit der sie nicht zurechtkommen.
Deswegen ist das so ein großes Unternehmen. Während wir reden, ist die Weltnaturkonferenz in Montreal noch nicht beendet. Das sind viele Wochen, die da getagt wird tatsächlich in Montreal. Das heißt, es ist ein weltumspannendes Problem. Wenn wir jetzt für uns hier beschreiben, was Sie gerade beschreiben, es gibt diese kurze Phase fällt womöglich durch Dürre aus, wo Pflanzen vital leben. Können. Wie ist denn das jetzt in Ihrem Forschungsgebiet, wo Sie so oft waren, in Namibia? Es ist bekannt, dass Sie immer sehr viel Wert legen auf das, was einheimische Expertinnen und Experten sagen. Wie wird das da betrachtet? Was ist dann da die Sorge, wenn man eigentlich sagen könnte, ja mein Gott, die Pflanzen sind ja an Trockenheit angewöhnt?
Sie dürfen nicht vergessen, dass Trockenheit ja ganz verschiedene Ausprägungen haben kann. Und Dürren sind tatsächlich Teil des Systems. Das weiß ich zum Beispiel durch eben Befragungen von Menschen, die sich zurückerinnern können, wann sie schon mal Dürren in ihrem Leben erlebt haben. Und die sagen dann oft, dass es ungefähr alle 20 Jahre mal massive Dürren gibt, die dann vielleicht 2, 3 Jahre andauern. Und momentan haben wir aber in diesen Ländern, wie in Namibia, auch durch den Klimawandel, plötzlich noch mal viel längere Dürren. Die Regenzeit kommt später, kommt unregelmäßiger. Die Regen bleiben häufig über Wochen aus. Das ist auch ein Problem. Das macht den Pflanzen dort genauso Stress wie hier bei uns in Mitteleuropa. Und die Leute können sich tatsächlich nicht an das Ausmaß von Dürren erinnern, wie wir das jetzt in Namibia oder im südlichen Afrika feststellen. Das heißt, selbst dort ist durch den Klimawandel einfach eine ganz neue Qualität im negativen Sinne von Dürren erreicht. Die sind so viel massiver. Die dauern länger, die Zeitabstände zwischen den Niederschlägen werden so viel unregelmäßiger und unvorhersehbarer, dass das eben selbst die gut angepassten Pflanzenarten und eben auch Tierarten aus diesen Trockengebieten an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringt.
So, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Erstmal, wie kommen wir auf unseren gefährlichen Gedanken ein? Gepflegter Rasen ist eine ökologische Katastrophe im Kleinformat, weil wir hier die ganze Zeit hin und her springen zwischen den sogenannten Zwillingskrisen. Das eine ist die Klimakrise, also der Klimawandel, der menschlich erzeugte oder menschlich mit beeinflusste Erwärmung des Erdklimas auf der einen Seite. Und die andere Krise ist die Biodiversitätskrise. Das heißt, die Biomasse auf der Welt nimmt dramatisch ab. Die Zahl, die da im Moment immer im Raum ist, das sind so Zahlen, die werden von Medium zu Medium zu Medium weitergegeben. Wir haben keine bessere, deswegen benutzen wir sie. Das in den nächsten Jahren zu befürchten ist, dass 1 Million Tiere und Pflanzen aussterben. Ja. Wo man dann sagen könnte, wenn man jetzt so ein ganz patenter Mensch ist, Frau Professor Lindstedter, man könnte sagen, ja gut, dann stirbt halt irgend so ein Käfer aus, dann kommt ein neuer. Das ist aber nicht der Fall.
Artbildungsprozesse sind ein so langsamer Prozess, dass wir das eigentlich nicht in dem Umfang einpreisen können. Die Geschwindigkeit, mit der momentan Arten aussterben, ist so viel schneller als die natürliche, über die Evolution gebildete neue Artbildungsrate, dass wir da einfach sagen können, das ist um den Faktor 10, 100 oder sogar 1000 mehr, dass wir Arten verlieren, als dass wir Arten neu hinzugewinnen.
Da muss ich unmittelbar nachfragen, warum ist das so, warum ist das so rapide?
Das liegt einfach daran, dass der Mensch massivst zum Aussterben der Pflanzen- und Tierarten beiträgt, über ganz verschiedene Tätigkeiten, insbesondere über eine viel intensivere Landnutzung, über Agrarnutzung, über Abholzung oder Zerstörung von Wäldern, über massive Veränderungen der Umweltbedingungen in den Ökosystemen, sodass einfach die ganzen Arten dort nicht mehr die Bedingungen vorfinden, die sie zum Überleben brauchen. Und dann sterben zuerst Populationen und irgendwann eben die ganze Art aus.
Was heißt das jetzt wieder, weil ich gehe mal wieder zurück zum Abendbrottisch. Was heißt das tatsächlich für mich als jemand, der einen kleinen Garten hat und ich gucke auf meinen Garten und denke mir zum einen, dass ich ein ziemlicher Spießbürger bin, dass da so eine Rasenfläche ist und zum zweiten bin ich auch überhaupt nicht zufrieden damit, weil mir das gar nicht so gut gefällt und zum dritten bin ich in meinem Gartencenter und sehe, dass es da jetzt separate Abteilungen gibt, wo so entweder Bienen- oder Insekten-Symbole dran sind für diese Pflanze zieht Insekten an und dann habe ich wieder die Befürchtung, wenn ich das kaufe, dann treffe ich sie zufällig und sie sagen mir, ist alles Quatsch. Ist das wahrscheinlich?
Also es kommt darauf an, was Sie zu Hause in Ihrem Garten gerne ersetzen wollen. Wenn Sie diesen englischen Rasen, den Sie anfangs erwähnt haben, ersetzen wollen durch eine vielfältige Wiese, die also sozusagen diesen Rasen zum Beispiel sich über Zeiten selber überlassen, vielleicht am Randbereich noch Arten einsehen, die für Bienen interessant sind oder für andere Bestäuber, dann würde ich sagen, Glückwunsch, machen Sie alles richtig. Wenn Sie tatsächlich denken, Sie können mit dieser Blühmischung etwas erzeugen, was tatsächlich den einheimischen Insekten dauerhaft gefällt, dann muss ich Ihnen leider tatsächlich sagen, das ist nicht der Fall. Da sind sehr häufig Arten dabei, die einfach nur für uns Menschen schön aussehen, die bunt sind, die groß sind. Häufig sind das gar keine einheimischen Arten. Das heißt, die Möglichkeiten dieser eingesäten Arten, unsere Bienen zu unterstützen, sind relativ eingeschränkt. Es wäre viel einfacher, sie überlassen einfach ihren schönen englischen Rasen ein bisschen mehr der Natur. Sie holen weniger auf den Rasenmäher raus, macht ihr auch weniger Arbeit. Sie schauen einfach mal, was natürlicherweise dort kommt. Häufig ist das so, dass nach einigen Jahren, wo sie vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr mähen, sie erstaunt sein werden, wie viele Arten, die auch bunt sind und Insekten anziehen, sie plötzlich dort haben werden. Und das ist dann keine ökologische Katastrophe mehr.
Naja, nur es sieht natürlich aus wie bei Hempels unterm Sofa, muss man auch sagen. Dann alle Leute denken, was ist mit ihm los, verwahrlost.
Da habe ich einen guten Tipp für Sie. Machen Sie einfach ein Zeichen an ihr oder ein Schild an ihren Zaun. Das soll so sein. Hier entsteht eine Wildblütenwiese. Das ist tatsächlich, auch dazu forsche ich übrigens, dass das ein ganz großer Faktor ist, dass Nachbarn sich immer gegenseitig über den Zaun schauen und dann so eine Art Gruppenästhetik entsteht. Wenn alle Gärten eben entweder englische Rasen sind oder noch viel schlimmer, wenn einer in der Neubausiedlung anfängt mit diesen unsäglichen Schottergärten, dann wissen Wissenschaftler, dass dann häufig das so ansteckend ist und alle Nachbarn das auch so machen, weil sie eben gerne den sozialen Normen entsprechen wollen. Was aber hilft, ist, sich ganz bewusst dagegen zu entscheiden und das auch zu kommunizieren. Sie können natürlich nicht jedem Passanten sagen, so, ich mache das mit Absicht hier, das soll so sein, ich finde das schön. Ich empfinde das übrigens nicht als Hempels unterm Sofa, sondern ich empfinde das als wirklich ästhetisch. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, dann machen Sie doch wirklich ein Schild an Ihren Zaun. Hier entsteht eine Wildblumenwiese, die ist gut für Insekten. Und schon haben Sie die Möglichkeit, vielleicht mit Ihren Nachbarn sogar ins Gespräch zu kommen und vielleicht zu überzeugen.
Sie haben sofort Alliierte, die Katzen, die bei denen ich wohnen darf, die finden das sowieso viel besser, wenn das Gras so hoch ist, weil sie dann gefährlicher auftreten können, ne, noch im Garten. Also das zählt tatsächlich in jedem Fall dazu. Wobei, ich muss noch eine Sache sagen, weil Sie sagen, keine bunten Blumen. Da kann man natürlich sagen, gut, die Direktorin des Botanischen Garten in Potsdam, die kann natürlich jeden Tag sich die buntesten Blumen angucken. Die ist natürlich gut. Da kann man gut sagen, lasst ihr mal da irgendwas wachsen bei euch zu Hause, bis ein bisschen Gänseblümchen kommen.
Ich gehe tatsächlich sehr gerne durch die Außengelände des Botanischen Gartens. Das ist wunderschön. Aber ich gehe dort eben besonders auch gerne in die Bereiche, wo wir Pflanzenarten anziehen, die heimisch sind. Zum Beispiel haben wir in unserem Botanischen Garten in Potsdam bestimmte Arten, die wir Verantwortungsarten nennen, die wir tatsächlich in Kultur haben, um sie eben zu erhalten, so ähnlich wie im Zoo auch seltene Tierarten gehalten werden, um einfach diese Arten zu bewahren. So machen wir das im Botanischen Garten in Potsdam eben auch mit bestimmten, vor allen Dingen Trockenrasenarten. Und diese Arten zum Beispiel blühen auch sehr schön. Die kann man tatsächlich sogar sehr gut in seinem eigenen Garten ziehen, weil die viel weniger Bewässerung brauchen als diese größeren Pflanzen, die man häufig im Baumarkt kriegt. Und insofern wäre der nächste Schritt tatsächlich, dorthin zu gehen und vielleicht sogar Pflanzenarten bei Ihnen zu Hause auszupflanzen oder auszusehen, die tatsächlich hierher gehören und die sehr gut auch mit trockenen Bedingungen zurechtkommen.
Jetzt fürchte ich immer die Ohnmacht, die wir als Medienleute erzeugen, wenn wir das wieder unseren Hörerinnen und Hörern um die Ohren knallen und sagen, pass mal auf, Freunde, das sieht alles ganz, ganz schlecht aus. Und gegen die 30 Kohlekraftwerke, die in China an die Leitung nehmen, können wir sowieso nichts machen. Auf der anderen Seite, das, was wir gerade hier besprechen, macht den Eindruck, als sei Ohnmacht gar nicht unbedingt angezeigt, als könnte ich tatsächlich in meinem Garten eine Veränderung herbeiführen. Aber ist die, das frage ich Sie jetzt als Wissenschaftlerin, die logischerweise den Überblick hat, ist die wirklich relevant oder ist das nur einfach ja, ganz nett für mich, damit ich das Gefühl habe, ich mache was Tolles, Ökologisches?
Hier kann ich Sie wirklich bestärken darin. Wenn Sie das tun, dann tun Sie etwas für die Artenvielfalt. Selbst wenn das nur in Ihrem Vorgarten ist, vergessen Sie nicht, Sie fangen vielleicht mit Ihrem kleinen Vorgarten an, aber wenn zum Beispiel Ihre Nachbarn das auch übernehmen, dann macht das vielleicht Schule. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass selbst kleine Flächen, selbst Vorgärten, wenn die naturnah gestaltet sind, also wenn man davon Abstand nimmt, Pestizide zu spritzen, wenn man den Garten naturnah bewirtschaftet, darauf achtet, heimische Pflanzen und sowohl krautige Arten als auch vielleicht Strauch- und Baumarten dort auszupflanzen, das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Und nicht umsonst sind inzwischen unsere Stadtökosysteme artenreicher als die umgebenden Agrarwüsten, wo einfach sozusagen genau das eben passiert, dass eben gespritzt wird, dass keine heimischen Pflanzenarten wachsen. Das hat ja seinen Grund.
Ja, da wollte ich Sie jetzt nochmal als Versteppungsexpertin, die Sie sind, Frau Professor Lindstedt, da wollte ich Sie nochmal ansprechen. Ich hatte ein schauriges Erlebnis und zwar saß ich mit einer, wie sich dann herausstellte, ökologisch höchst bewanderten Rechtsanwältin im ICE und wir fuhren durch Brandenburg und sahen draußen Felder und sahen grün und ich war beinahe so unterwegs, dass ich sagte, ist doch herrlich. Ja, unsere herrliche Natur. Dann erklärte mich diese ökologisch bewanderte Rechtsanwältin darüber auf, dass das mitnichten Natur ist, dass insbesondere dieses ganz Gerade, dieses ganz Symmetrische darauf hindeutet, dass da im großen Stil Maschinen eingesetzt werden. Was würden Sie denn, wäre ich jetzt Landwirt, jetzt gerade haben Sie mir als Gärtner geraten, als jemand, der einen kleinen Garten hat, was würden Sie mir denn als Landwirt als Wunschzettel aufschreiben? Weil ich glaube, Befehle geben Sie keine, aber was würden Sie sagen, das wäre doch schön, Sie würden darüber mal nachdenken, lieber Herr Bauer.
Das Problem für den Bauern ist tatsächlich, dass er wahnsinnige wirtschaftliche Einschränkungen hat. Das heißt, wenn ich was ihm raten könnte, dann hat er trotzdem gerade durch das Fehlanreizsystem der Subventionen durch die EU wahnsinnig wenige Möglichkeiten, diese Dinge auch umzusetzen. Das sehe ich als großes Dilemma an. Ich rede auch viel mit deutschen Landwirten darüber, dass sie selber sich in ihrer Rolle zunehmend unwohl fühlen, weil sie einfach ja auch wahrnehmen, dass ihre Ackerflächen, ihre Grünländer nicht mehr so artenreich sind, wie das vielleicht noch zu Zeiten des Vaters oder des Großvaters der Fall war. Das sind einfach die Fehlanreize zum Teil durch die EU. Und ich denke, da müsste man eigentlich die Politik ändern, indem im Prinzip biodiverse Bewirtschaftungsweisen oder Bewirtschaftungsweisen, die die Artenvielfalt erhöhen, stärker honoriert werden. Und ich denke, das ist auch momentan unter anderem durch die Grünen auf dem Weg. Da bin ich sehr froh, dass ich das jetzt erleben kann, dass diese über Jahrzehnte gelaufenen Fehlanreize jetzt anscheinend peu à peu zurückgenommen werden. Und was tatsächlich gut ist, ist eben kleinräumig wirtschaften, sowas wie Hecken oder Grünstreifen an den Ackerrändern lassen, eben nicht mit dem Pflug bis in den Feldgraben hineinpflügen, sondern einfach so Pufferflächen lassen, dass einfach andere Arten als die, die auf dem Acker selber wachsen, auch eine Möglichkeit haben zu überleben.
Jetzt ist Biodiversität auch ein großes Wort. Wir hatten es vorhin schon kurz. Tatsächlich ist es so, beim Klimawandel, bei der Zwillingskrise kann ich bemessen oder kann man bemessen, auch da gibt es weniger geradlinige Klarheit, als viele Leute immer behaupten, aber da ist natürlich logisch, 1,5 Grad Ziel haben wir, 2% Ziel haben wir definiert und die Folgen, die vielleicht eintreten, wenn man das nicht einhält. Bei der Biodiversität, Sie haben es vorhin auch nochmal gesagt, Frau Professor Lindstedt, dass die Biomasse so stark zurückgeht, dass so viele Arten und Pflanzen aussterben.
Die Arten gehen stark zurück, genau. Die Biomasse geht zum Teil auch zurück. Biomasse ist ja eher die, was produziert wird. Die Artenvielfalt geht extrem zurück.
Und wie könnte man, wenn wir da jetzt Erfolgserlebnisse haben sollten oder wenn viele Dinge richtiger laufen, wie Sie es gerade angedeutet haben, wie kann man das abmessen?
Das ist eben nicht so leicht. Beim Klimawandel kann man eben erstens messen, wie stark die Temperatur ansteigt. Das ist das eine. Das geht zwar bei den Arten natürlich auch, aber da müssen wir ja als Forscher immer hinterherhinken und können eigentlich nur dann notieren und nachmessen, wie viele Pflanzen und Tierarten schon wieder verschwunden sind. Das Problem ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels für die Menschheit momentan eben schon deutlich sichtbar sind. Wir haben über den trockenen Sommer gesprochen oder über die Reihe von trockenen Sommern, die wir jetzt haben. Letztes Jahr gab es dieses katastrophale Ahrhochwasser. Das heißt, Klimawandel kommt ja gerade mit bestimmten Nebeneffekten daher, wie die höhere Häufigkeit von Extremwetterereignissen, also Dürren, Überflutungen, diesen heißen Sommern. Das merkt jeder Einzelne. Wir merken alle, wenn wir irgendwie in unserer Wohnung es fast nicht mehr aushalten, weil es so heiß ist. Wir merken es, wenn unser Rasen im Sommer, ohne gegossen zu werden, komplett schon im Juni vertrocknet ist. Da gibt es immerhin Wahrnehmungen oder Möglichkeiten, dass der einzelne Mensch das sieht. Und das ist eben für das Aussterben der Arten nicht so der Fall. Das ist ein viel schleichenderer, im Sinne von weniger auf uns selber für uns selber sichtbarer Prozess. Klar, ich selber merke das, weil ich eben schon als Kind gesehen habe oder mich interessiert habe für Pflanzen und Tierarten und zum Beispiel wahrgenommen habe, dass im Laufe meines 30-jährigen Lebens schon zum Beispiel die Kiebitze bei meinen Eltern im Harz ausgestorben sind oder nicht mehr vorhanden sind, dass bestimmte andere Vogelarten nicht mehr so häufig sind, wie ich sie in meiner Kindheit noch beobachtet habe. Aber viele Menschen haben ja diesen Bezug zur Natur gar nicht mehr so, kennen die Arten gar nicht mehr so genau und merken es deswegen nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ein Bewusstsein für die Artenvielfalt wieder stärker zu den Menschen bringen. Das muss tatsächlich schon in den Kindergärten und Schulklassen beginnen. Das reicht nicht, wenn ich meinen Studierenden im ersten und zweiten Semester Artenvielfalt von Pflanzen näher bringe. Das ist eigentlich schon fast zu spät. Eigentlich muss die Naturverbundenheit wieder gestärkt werden in unserer Gesellschaft, damit wir tatsächlich die Biodiversitätskrise als das wahrnehmen, was sie ist, nämlich eigentlich die schlimmste Krise, die wir eigentlich auf unserer Erde jemals hatten, die uns als Menschen existenziell bedroht.
Weil wir Teil dieses biologischen Kosmos logischerweise sind. Aber auch da wieder knüpfe ich an, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Professor Lindstedter. Sie haben gesagt, manche Baumarten, Pflanzenarten können sich nicht anpassen, wenn sich die klimatischen Umstände tatsächlich so stark verändern. Und dann haben Sie gesagt, man müsste oder sollte darüber nachdenken, dass man womöglich andere Pflanzen ansiedelt. Das heißt, das ist eine Eingriffsmöglichkeit, weil wenn ich dann eine andere Pflanze ansiedle, die das mit diesen Umständen besser umgehen kann, würde ich ja im günstigsten Fall davon ausgehen, dass das auch wieder Tiere anzieht, Insekten anzieht und sowas. Das ist denkbar.
Das ist denkbar. Dafür müssen diese Pflanzen und Tierarten aber auch noch da sein. Das ist eben eine Möglichkeit, die wir nur dann haben, wenn die Pflanzen und Tierarten aus ganz verschiedenen Ökosystemen, die sich an bestimmte Umweltbedingungen angepasst haben, eben für uns auch noch auf der Erde existieren. Das wird immer wieder diskutiert am Beispiel von Arzneimitteln, dass wir gar nicht wissen, was für kostbare Inhaltsstoffe eigentlich Pflanzen, die noch nicht geprüft sind, für uns bereithalten. Das wird diskutiert an Nutzpflanzen und deren wildender Verwandte, dass wir zum Beispiel zum Überkommen von Resistenzen gegen Pestizide oder einfach zum Stärken der Nutzpflanzen einfach auf deren wilde Verwandte zurückgreifen können und die einkreuzen. Jetzt beim Klimawandel denke ich, dass eben auch das Zurückgreifen oder dass der Schatz an Pflanzenarten und Tierarten aus anderen Ökosystemen, dass wir den auch viel mehr wertschätzen müssen, weil das eigentlich unsere Versicherung ist gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Jedenfalls im gewissen Umfang können wir einfach noch darauf zurückgreifen, dass wir bestimmte Pflanzen und Tierarten haben, die eben mit den neuen Klimabedingungen hier vor Ort vor unserer Haustür besser zurechtkommen.
Also das heißt, wieder zurück zum Abendbrottisch. Ich sollte darüber nachdenken, wenn ich einen Garten habe, wir sind in einer sehr urbanen, also städtischen Gegend zu hören, da hat der eine oder andere vielleicht einen Schrebergarten. Auch den Schrebergarten, das ist ja eine Zeit lang Teil der Hipsterkultur geworden, dass man in Berlin irgendwo einen Schrebergarten hat. Auch den Schrebergarten überlasse ich, wie Sie es vorhin gesagt haben, tatsächlich mehr der Natur. Ich gucke zu, wie der Garten wächst.
Nein, das müssen Sie nicht. Ihren Schrebergarten haben Sie ja wahrscheinlich deswegen auch angepachtet, weil Sie dort gerne selber Gemüse und Obst anbauen wollen und Kräuter. Und das ist doch eine wunderschöne Beschäftigung, die Sie auch wirklich gut machen können, damit Ihren eigenen Speisezettel am Abendbrottisch anreichern mit selbstgeernteten Zucchini oder anderen Gemüse- und Obstprodukten. Das ist etwas, was ich extrem gut finde. Auch da kann man natürlich darauf achten, dass man nicht gerade die besonders wasserintensiven Arten benutzt, zum Beispiel Artischocken brauchen deutlich weniger Wasser als Zucchini. Andererseits ist das etwas, was wirklich eben auch ökologisch nachhaltig ist, wenn man direkt vor der Haustür seine eigenen Gemüse- und Obstprodukte anbaut. Das würde ich auf jeden Fall gut finden.
Weil es nach wie vor so eine schwierige Transferleistung ist, zu sagen, hier habe ich meinen kleinen Schrebergarten, hier habe ich meinen Kleingarten, hier habe ich womöglich auch einfach nur meine Balkonbepflanzung und da habe ich diese Weltkatastrophe, die Sie ja gerade auch in deutlichen Worten geschildert haben, Frau Professor Lindstedter. Aber das passt trotzdem zusammen.
Das passt deswegen zusammen, weil jeder Einzelne durch sein Verhalten Schritte dahin tun kann, diese Biodiversitätskatastrophe weniger schlimm zu gestalten. Das bedeutet, eher darauf zu achten, regionale Produkte zu kaufen, vielleicht sich zum Teil, wo es möglich ist, ein bisschen selber zu versorgen. Das bedeutet natürlich auch, was immer wieder gesagt wird, den Fleischkonsum einzuschränken, weil eben wir wissen, dass die Menge an Fleisch, die wir momentan in Deutschland essen, einfach nicht nachhaltig produziert werden kann. Da sind einfach viele Möglichkeiten gegeben, sowohl klimakonformer zu leben, indem man einfach anders reist, anders lebt, vielleicht das Auto öfter stehen lässt oder wie wir das jetzt als Familie gemacht haben, einfach abschafft und eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das bedeutet aber eben auch, sein Verhalten, wo es möglich ist, so zu verändern, dass man damit weniger zum Aussterben von Pflanzen und Tierarten beiträgt. Indem man zum Beispiel weniger Fleisch isst, indem man mehr regionale Produkte kauft und Bio-Produkte kauft. Die sind nämlich deutlich ökologischer und auf Bio-Flächen werden oder ökologisch bewirtschafteten Flächen hat man einfach eine viel höhere Artenvielfalt noch. Auch im Boden, auch an Acker-Wildkräutern, als man auf den intensivst bewirtschafteten Flächen das hat.
Das ist der Appell, die Handlungsanweisung zu unserem gefährlichen Gedanken. Ein gepflegter Rasen ist eine ökologische Katastrophe im Kleinformat von Professor Dr. Anja Lindstedter, die uns erklärt hat, was es mit der Biodiversitätskrise auf sich hat. Sie ist schließlich Professorin für Biodiversitätsforschung und spezielle Botanik an der Uni Potsdam. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Professor Lindstedter, dass Sie Zeit hatten. Dankeschön.
Sehr gerne.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.